So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Super Start, warum ist das heute so holprig? Ich habe beim zweiten Teil des Buchlesens...
Nein, jetzt fangst du nochmal neu an. So.
Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp.
In unserem Podcast lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören.
Mehr über uns und unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-buecher.at oder auf unserem Instagram-Profil Irgendwas und Bücher. Viel Spaß! Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben uns jetzt mit dem dritten Teil des Buches Das Kind in dir muss Heimat finden, also zumindest haben wir es selber als dritten Teil definiert, beschäftigt, und zwar dem Sonnenkind. Und da ist mir etwas aufgefallen beim Lesen, was die Stefanie Stahl da schreibt, weil ich mir gedacht habe, da habe ich die so ein bisschen wiederentdeckt. Und zwar, sie schreibt, es ist irgendwie schwer zu glauben, dass jemand anderer einen selbst als besser betrachtet, als man sich selber wahrnimmt. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann hat man oft selber das Gefühl, oh je, der ertappt mich jetzt gleich dabei, dass ich eigentlich gar nicht so gut bin, wie er glaubt, dass ich bin. Und du hast das letzte Mal das ja auch gesagt, und du grinst ja jetzt, oder? Du hast das letzte Mal gesagt, du hast das Gefühl, manchmal glauben oder manchmal tust du mehr, als wie du eigentlich bist oder kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade von deiner Musik redest, dass du dann sagst, hey, boah, was glauben ich eigentlich, wer ich bin? Mhm. Und gleichzeitig habe ich die dann gesehen und gleichzeitig habe ich auch mich dran gesehen, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist, glaube ich, echt oft so, oder? Dass wenn jemand anderer von dir selber, wenn jemand anderer von dir ein Bild hat, das besser ist als du selbst, dann hast du sofort dieses Imposter-Syndrom oder das Gefühl hast, oh je, so gut wie du meinst, dass ich bin, bin ich eigentlich gar nicht.
Ja, voll, das ist lustig, dass du das Imposter-Syndrom gerade ansprichst, weil ich habe mir jetzt nochmal eine Folge von der Stefanie Stahl angekocht, wo sie in ihrem Podcast so Zuschauerfragen beantwortet, und da hat das dann auch noch eine geschickt, und da habe ich mich dann wieder erkannt mit diesem Hochstapler-Syndrom, so das ist letztes Mal als Betrüger bezeichnet, aber es ist tatsächlich dieses Hochstapeln. Habe dann auch die letzte Woche viel drüber nachgedacht, also über das, warum, woher kommt das oder wieso schaue ich auf das Ganze so, und da habe mir dann zum Beispiel gedacht, wenn ich jetzt einen Song von mir nehme, oder? Dann habe ich quasi einen ganzen Prozess gesehen, oder? Also sprich, wie ich das erste Mal gespielt habe, vielleicht auf dem Klavier, wie ich ihn geschrieben habe, wie ich ihn gemacht habe, wie ich ihn 20.000 Mal falsch eingesungen habe, wo ich versucht habe, eine Bassline zu finden, und es hat total schief geklungen, wo ich gemeint habe, ich habe es, aber ich habe es dann echt nicht gehabt, wo ich ihn verworfen habe und wieder aufgenommen habe, und am Schluss kommt er aus und ich denke mir so, ja, Hauptsache ist halt draußen, weißt du so? Ja. Und dann schaut jemand auf den Song und sagt vielleicht, nicht alle, aber vielleicht sagt jemand, Mann, das ist voll cool, Wahnsinn, dass du das alles machst. Und dann denke ich, dass auch, boah, wenn du es mit irgendjemand anderem vergleichst, mit unter Anführungszeichen wirklicher Musik von professionellen Musikern, dann kackt es voll ab. Und wart leid, bis du das auf einer Anlage anhörst, die nicht gut ist, dann wirst du sehen, wie der Song auseinanderfliegt im Vergleich zu allen anderen produzierten Songs. Jeder, der Musik macht, weiß ganz, ganz genau, von was ich rede. Für alle anderen, ich habe keine Ahnung, wie gemein unterschiedliche Boxen sein. aber tatsächlich, ja, das ist, habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ich glaube, das kommt schon vom einen, dass jemand anderer nur so einen Prozentteil von deinem Leben wahrnimmt, und meistens halt, das hat mich an dem Buch überrascht, sie sagt, man nimmt in anderen oft das Negative wahr. Bei mir ist es genau umgedreht, ich nehme bei anderen eigentlich viel öfter das Positive wahr.
Ja, so sehe ich das auf jeden Fall.
Also ich schaue auf andere Leute und denke mir immer so, wow, wie macht der das so easy? Wie kann die Person so gut ausschauen? Wie kann die Person das alles unter den Hut bringen? So, und ich glaube, man schaut oft auf andere extrem positiv, und wenn dann auf einen selber sehr positiv geschaut wird, dann erzeugt das Unbehagen, vor allem wenn es eben in einer Diskrepanz steht, wie du richtig sagst, mit sich selber, also mit vielleicht dem Bild, was man von sich selber hat.
Was da ja mit einfällt, ist auch dieses Real-Selbst und dieses Ideal-Selbst, was sie ja anspricht, das habe ich auch total cool gefunden. Irgendwie streben alle nach diesem Ideal-Selbst. Das ist genau diese Instagram-Welt, oder? Du postest auf Instagram nur die Highlights aus deinem Leben. Mhm. Wenn du irgendwie einen blöden Tag hast, wo du dich nicht da motivierst und wo du weißt, du hast nur irgendwie 17 E-Mails zum Abarbeiten und du musst nur deinen Steuerausgleich machen und du musst das und dann wärst du nicht ein Foto posten von heute ist ein mieser Tag und ich bringe halt nichts weiter und ich bin unzufrieden mit mir. Aber wenn du am Abend dann essen gehst und dir irgendwie was Gott was für Sterne haben, Küche, was weiß ich was, essen gönnst, dann wärst du von der Foto posten und dann sitze ich daheim mit meinem Toast und denke mir, boah, der hat jetzt schon wieder echt geiles Essen. So.
Ja.
Und irgendwie wollen wir alle dieses Ideal selbst, aber sie schreibt, eigentlich wissen wir ja, dass es real selbst viel besser ist als Ideal selbst, weil unter Menschen fühlen wir uns dann am wohlsten, wenn sie authentisch sein und zu ihren Schwächen stehen und wenn uns so ein scheinbar perfekter, makelloser Mensch gegenübersteht, dann fühlen wir uns immer so ein bisschen unwohl, wie du das jetzt auch gesagt hast, oder?
Mhm.
Und das ist ja auch genau das, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, ist dieses, wenn man Schwächen hat und authentisch ist, dann ist man automatisch viel sympathischer. Das heißt, als Realmensch kriegt man viel mehr Sympathie als Idealmensch.
Mhm.
Und trotzdem streben ganz viele Menschen nach diesem Idealmenschen. Geht es dir auch so? Also hast du das Gefühl, du strebst manchmal nach diesem Ideal?
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, das ist oft gar nicht so eine bewusste Entscheidung.
Mhm.
So. Ich glaube, dass man hat halt, ja, also ich überlege gerade, was ich wie sagen möchte. Ich habe das Gefühl, dass umso älter man wird, also umso mehr man Jugend und so oberflächliche Prägungen ein bisschen hinter sich lässt, umso mehr strebt man nimmer nach einem Ideal, oder bei mir ist es zumindest so.
Mhm.
Weil ich habe das Gefühl, die Jugend und das junge Erwachsensein ist schon sehr stark geprägt davon, von quasi so, du erstens, du kannst alles machen, wenn du es nur willst. Das heißt, du scheiterst ja immer an dir selber.
Ja.
Du scheiterst ja nie an der Gegebenheit, vielleicht an deine Gene, an der Situation, am Alltag, an wurscht was. Es ist ja immer dann ein Scheitern an dir. So, und in der Jugend habe ich mich zum Beispiel selber voll oft ertappt, dass ich mir bei zum Beispiel, das ist ein ganz dummes Beispiel, aber wenn ich jetzt Stars gesehen habe oder sowas, die was im Fernsehen waren und die haben irgendwie zugenommen, dann haben wir gedacht, boah, dass die das nicht auf die Reihe bringen. Haben wir mir gedacht, ich habe sau viel Geld, ich habe es, könnt kochen und Fitnesstrainer und Co. angeschrieben, dass ich das nicht auf die Reihe bringst. Was ist denn mit euch falsch? So quasi, so pull yourself together mäßig. Ja. Und umso älter ich geworden bin, also das ist natürlich ein total dummes Beispiel, aber umso mehr habe ich dann irgendwie auch verstanden, so, ja, erstens einmal ist es ein Prozess. Also ja. Gewicht ist sowieso ein Prozess, aber das ganze Leben ist ein Prozess. Es gibt gut und es gibt schlecht. Und so im Idealfall musst du einfach schauen, dass der Durchschnitt passt und dass der Durchschnitt halt die Lebensqualität im Durchschnitt passt. Von dem her würde ich sagen, an schlechten Tagen strebe ich nach dem Ideal, an guten Tagen nicht.
Ja, das ist doch ja gut.
Und sie hat
das klingt das, richtig gut.
Und sie hat das ja ganz gut gesagt. Sie schreibt da, mach dem erwachsenen Anteil in dir zwei Dinge bewusst. Durch die Brille des Schattenkindes ist die Welt eine Projektion, eine negativ verzerrte Wirklichkeit. Und ich finde, das ist es. Also quasi, wenn man nach einem Ideal strebt, oder also, du hast in der letzten Folge zum Beispiel mal gesagt, du stehst schon auf dem Spiegel und sagst, es kann ein bisschen straffer sein und Co. Ich glaube, den Moment hat jeder, weißt du, in seinem Alltag, einmal, dass man beim Spiegel vorbeigeht und denkt, das kann jetzt auch besser ausschauen. Und ich glaube, wenn du aus dem Schattenkind motiviert bist, oder? Also wie zum Beispiel einen schlechten Tag hast, oder wenn das halt gerade irgendwie vorrangig nach vorne ist, dann tendiert man dazu, dass man sich da verkopft.
Ja.
Oder? Also, dass man hergeht und sagt, ich muss echt abnehmen, ich schaue echt kacke aus, ab morgen gibt es nichts mehr zum Essen, wie habe ich es die letzten Wochen so schleifen lassen können?
Ja.
So, das glaube ich ist so ist so meine Einstellung. Gibt es bei dir ein Thema, wo du merkst, dass du nach einem Ideal strebst?
Es ist, glaube ich, ziemlich ähnlich, wie du sagst. Also je älter ich werde, desto mehr lerne ich damit klarzukommen, wie es ist, ich zu sein. So. Also das klingt jetzt so, als wäre es voll schlimm, ich zu sein. Nein, ich bin voll froh, ich zu sein. Aber man hat halt so seine kleinen Wehwehchen über das Ding. Und je älter ich werde, desto mehr oder desto weniger eigentlich beeinflussen sie mich. Also desto weniger stressen sie mich, desto weniger habe ich ein Problem damit. Und desto mehr denke ich mir, das passt eigentlich voll gut, so wie es ist. Wo ich auch ganz froh drum bin, weil das ist, glaube ich, auch etwas, was nicht jedem schnell bewusst wird.
Mhm. Das glaube ich auch.
Sie sagt ja, sie treibt es ja auf die Spitze so ein bisschen mit, sie sagt ja, und ich gebe zu gewissen Maßen recht, aber sie treibt es weit, dass du ja selber verantwortlich bist, wie du die Welt siehst, oder? Das heißt, sie sagt, wenn jetzt dein Auto eingeht und kaputt wird, kannst du dich entweder darüber ärgern, dass dein Auto kaputt worden ist, oder du siehst es anders und sagst, ma cool, ich wollte mich eh schon lange wieder ein bisschen mehr bewegen, das ist eine gute Gelegenheit, und oder ma super, es ist eine gute Gelegenheit, ihr wollt eh schon länger mal ein besseres Auto oder ein schnelleres Auto oder ein größeres Auto oder was weiß ich was. Und ich gönne mir da jetzt einfach ein neues Auto. Das ist der Punkt bis dahin, wo ich es noch akzeptiere und verstehe. Und dann haben wir ja auch schon mal außerhalb darüber geredet. In einer Podcast-Folge redet sie mit einer Frau, die ihren Mann betrogen hat oder so. Glaube ich, ich habe die Folge nicht gehört, der Philipp hat es mir nur erzählt. Und im Buch schreibt sie jetzt auch so, sie geht so weit, dass sie sagt, du könntest ja das Fremdgehen deines Partners positiv werten und sagen, ah, schön, der nimmt neue erotische Abenteuer wahr, ist doch toll.
Ja, schmunzeln müssen, ja.
Und was ich mich dann gefragt habe, ist, sie zählt im Buch so ein paar Beispiele auf, oder? Sie fängt eben an mit so dem Auto und dann fängt sie an mit Stau und solche Geschichten. Das in Stau kann ja auch positiv sein, weil dann hast du ein bisschen mehr Zeit für dich selber. Und in einem Atemzug kommt dann das mit dem Fremdgehen und dem erotischen Abenteuer, dass das eh auch, wenn man das sich einfach anders anschaut, ist es eh auch ganz cool. Und was ich mich da frage ist, gibt es da eine Grenze? Und warum gibt es die Grenze? Und braucht es die Grenze? Oder sehen wir das einfach nur viel zu verklemmt?
Du meinst, ob es da eine Grenze gibt?
Man kann sich selber die Welt anschauen und wie man will.
Ja, schwierig. Also ich an der Stelle extrem lachen müssen. Also quasi, man kann sich das Betrügen, sage ich jetzt einmal, des Partners oder der Partnerin sich auch schönreden. Da habe ich auch gut gelacht. Umso mehr ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, es geht dann am Schluss eigentlich so ein bisschen um eine Ehrlichkeit. Also was ich damit meine ist, wenn ich bin ein voller Fan davon, dass man positiv auf die Welt schaut und so, und dass man die Dinge positiv sieht, weil es einfach viel bessere und gemütlichere Sicht ist.
Ja, dramatisch.
Aber wo ich halt hart an der Grenze bin, dann immer ist, wenn es unehrlich wird. Also so quasi, wenn man sich selber sagt so, ja, stimmt, mal sie oder er hat mich jetzt betrogen, mal ja, das ist eigentlich nicht fein, aber eigentlich auch gut für die Person. Weil
das ist halt das Schönreden.
Das
oder?
Ist halt schon irgendwie ein bisschen Schönreden und das ist dann auch, finde ich, sie sagt ja dann am Schluss, sie baut dann so quasi, beim Schattenkind gibt es die Schutzstrategien, beim Sonnenkind gibt es die Schatzstrategien, also wie kann ich das besser machen? Und da sind so viele Sachen dabei, wo ich mir dann gedacht habe, das spricht genau dagegen, dass ich mir so positiv rede, viele Dinge. Weil zum Beispiel, sei dir selbst gegenüber ehrlich, ist eine von ihren Überschriften als Empfehlung. Erkenne, wann du loslassen musst. Und ich glaube, wenn man loslassen will, dann muss man auch aufhören, sich quasi sagen, ich sehe jetzt alles nur positiv.
Ja,
sondern muss man einfach auch mal rational oder halt nüchterner an die Sache gehen. Oder du darfst enttäuschen. Also ich finde, man hat volles Recht hergehen und zu sagen, mich stört das, dass mein Partner oder Partnerin mich betrogen hat. Das Recht, das hat die Person. So, sag jetzt einmal. Außer die Situation ist tatsächlich auch so, dass man sagt, okay, irgendwie, keine Ahnung, bei uns läuft es nicht so. Wir tun jetzt beide mal das ausprobieren. Schauen wir mal in 6 Monaten, wie lange das läuft, oder? Und dann, nachdem man das ausgemacht hat, einen Handschlag gegeben hat, dann kommt jemand und regt sich darüber auf. Dann ist nicht in Ordnung, klar. Aber wenn ich zu jemandem sage, hey, du darfst enttäuscht sein und du darfst deine Gefühle haben und du darfst irgendwie abgrenzen und sie sagt zum Beispiel auch, ein wichtiger Schritt ist, dass man lernt, Nein zu sagen. So, ich finde, dass Nein sagen dann auch wichtig ist, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt eine Emotion und die Emotion kann auch sein, dass das Auto kaputt ist und das ärgert mich und ich will nicht, dass das Auto kaputt ist.
Ja.
Das darf halt auch ein Nein ans Universum sein. Ja. Das schreibt sie dann da, finde ich, fast ein bisschen ab. Also ich finde definitiv, dass es da eine Grenze gibt. Wie denkst du da? Oder gibt?
Ich habe ehrlich gesagt noch keine Antwort drauf gefunden für mich, weil ich mich noch nach wie vor mit der Frage beschäftige, ob man sich das Fremdgehen tatsächlich einfach positiv reden kann. Also, weil es ist, glaube ich, nicht, weil das Thema Fremdgehen für mich jetzt wichtig ist per se, sondern weil es einfach ein plakatives Thema ist oder eine plakative Überschrift, wo man, glaube ich, schnell emotional werden kann und wo man sich schnell leicht tut, die Emotion zu verstehen, wenn man sich überlegt, der eigene Partner würde einen betrügen, würde man das schaffen zu sagen, hey, passt, das ist doch schön, dass du erotische Abenteuer ohne mich erlebst, oder? Und dann zu sagen, ja, ich bin ja jetzt nur beleidigt, weil mein inneres Schattenkind irgendwie beleidigt worden ist, weil ich nicht dabei war oder weil
weil die Anerkennung,
weil es, ja genau, weil es in irgendeiner Form meinen eigenen Selbstwert verletzt. Insofern finde ich es eigentlich schon auch, dass man mit seiner eigenen Einstellung halt am meisten ändern kann. Und du kannst halt, du bist halt der einzige Mensch, an dem du aktiv was ändern kannst. Und dein Gegenüber kannst halt nicht wirklich, also nur zu verhältnismäßig geringem Maße beeinflussen. Sondern natürlich kann, wenn du jetzt zu mir kommst als Freund und sagst, hey Christian, ich brauche in der Hinsicht einen Rat. Jetzt zum Beispiel bei der Musik, wenn du sagst, hey, wie findest du denn die Melodie? Natürlich kann ich dann so viel Einfluss nehmen, als dass ich sage, ich finde die Melodie schlecht, mache eine andere. Oder ich finde die Melodie gut, lass sie so, wie sie ist. Aber wirklich Einfluss habe ich nicht, weil am Ende ist es deine Entscheidung, ob du das auf den Rat hochstehst, den ich da gibt oder nicht.
Mhm.
Und aktiv beeinflussen kannst du halt wirklich nur dich selber. Aber eben im gleichen Atemzug, wenn jetzt der Partner zu dir kommt und sagt, hey, übrigens, ich habe dich betrogen, weil ich habe irgendwie gerade Bock drauf gehabt, würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, so, okay, passt, nicht. So, oder? Einfach nein.
Mhm.
Von dem her, weiß nicht, ob die Grenze ist halt wahrscheinlich sehr verschwommen und sehr individuell.
Ich glaube, das ist wichtiger. Die Grenze ist sehr individuell und ich glaube, das ist ja das Recht und die Entscheidung von jedem selber, wie weit man das dann halt auch tragen will. Ich glaube, was es eher darum geht, ist das, was du sagst, oder dass man halt checkt, dass man selber Kontrolle über sich und seine Gefühlswelt hat.
Mhm.
Und das macht halt so ein Beispiel ganz krass sichtbar, oder? Weil ich das einmal so quasi als Analogie gehört, und das finde ich auch ganz passend, so quasi das Leben ist so wie Super Mario Spiel, wie irgendein Super Mario Spiel, so quasi du hast so eine Welt, die kommt so auf die Tour und da sind manchmal halt so ein paar Münzen dabei und dann ist halt manchmal so ein Gegner dabei und dann sind so fleischfressende Pflanzen und Zeug dabei und du kannst quasi hupfen, du kannst so Upgrades machen und du kannst vor und zurück gehen und auf und links und rechts so quasi, aber was du nicht machen kannst ist, dass du die Welt probierst umbauen.
Ja. Mhm.
So. Das heißt quasi, du nimmst die Aktionen, die du hast und was denen willst und du fängst eigentlich bei Super Mario an und sagst, ja, aber ich möchte jetzt, dass das Standl da oben, da unten hinkommt, oder? Und das finde ich ist eigentlich genau das, was halt auch das Buch sagt und ich glaube, wenn man so ein paar so Bücher gelesen hat oder überhaupt so Selbstoptimierungsbücher, dann läuft das doch immer auf das aus, wie so, du kannst die Welt nicht verändern, aber du kannst deine Sicht und deine Aktionen verändern.
Mhm. Ja.
Von dem her sehr, sehr plakatives Beispiel, aber die Grundessenz ist ja richtig. Nach der letzten Folge hast du ja gesagt, irgendwie dieses Schattenkind auszuarbeiten ist dir nicht so leicht gefallen. Das Mal waren wir ja an unseren Sonnenkindern dran. Wie ist dir gegangen, dein Sonnenkind zu definieren?
Ich habe diese Frage befürchtet. Ich habe ehrlicherweise nicht einmal mein Mandel gezeichnet beim Sonnenkind. Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe darüber nachgedacht, aber es ist mir unglaublich schwer gefallen, mich darauf einzulassen, dieses Sonnenkind zu zeichnen.
Mhm.
Und da positive Glaubenssätze und so zu finden, weil ich irgendwie das Gefühl, also ich habe das Gefühl, ich bin total ein positiver Mensch, so sehe ich mich zumindest, und ich habe das Gefühl, ich bin jemand, der auch aktiv versucht, Dinge immer positiv zu sehen. Meistens gelingt es mir, oft nicht, aber ich versuche dann immer das Positive auszufinden und zu sagen, ah, na, okay, das passt schon und das ist halt so und so. Aber dem liegen keine einzelnen Sätze zugrunde. Also es gibt nicht dieses eine Positiv-Mantra, das ich mit mir umtrage und auf dem ich alle meine Sachen fundiere, sondern es ist halt immer so von Fall zu Fall, dass ich denke, ah, na, das ist deswegen okay oder hey, na, das ist voll gut, dass das so ist. Ah, super, dass sich das ergeben hat. Aber nicht immer, also das lässt sich nicht auf einen Satz zurückführen.
Hast du das Gefühl, dass, ich meine, das Prinzip Schattenkind, Sonnenkind haben wir jetzt kennengelernt oder so, hast du das Gefühl, dass bei dir, also sagen wir jetzt einmal, wir gehen jetzt davon aus, also ihre ganze Theorie stimmt, es gibt diese zwei Anteile in jedem Menschen, quasi es gibt es auch in dir. Hast du das Gefühl, dass die zwei also in so einer gesunden Balance sein, dass dir deswegen das schwerfällt, das zu anzuschauen?
Das, ja, hätte ich jetzt so nicht formuliert, aber das klingt gut, ja. Also, wenn wir in ihrer Metapher bleiben und in, also sie selber benutzt ja mehr als wie nur das Schattenkind, das Sonnenkind und das Erwachsenen-Ich. Aber in diesem Buch hat sie es ja absichtlich auf diese drei reduziert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass mein Sonnenkind quasi und mein Erwachsenen-Ich einfach sehr, sehr viel näher miteinander verbunden sind als mein Schattenkind. Und ich glaube, es ist so diese eine Hälfte des Raums oder halt dieser Großteil des Raums ist Sonnenkind und Erwachsenen-Ich. Und irgendwo im Eck steht das Schattenkind. Und deswegen tue ich mich einerseits halt, mich mit dem Schattenkind zu connecten, weil es halt einfach ein bisschen abseits steht. Und andererseits wahrscheinlich auch härter mit dem Sonnenkind, das so abzugrenzen, weil es sich halt einfach so nah verbunden ist mit meinem Erwachsenen-Ich.
Ich verstehe.
Wie ist es dir dabei gegangen?
Na.
Hast du die Übung, hast du es gezeichnet, das Sonnenkind?
Ich habe Schattenkind auch schon nicht gezeichnet. Ich habe es aufgeschrieben und habe es für mich so ein bisschen sortiert. Aber ich habe diese Zeichnung nicht gemacht, wo ich das dann anmale und so. Mir ist so gegangen, dass, was ich definitiv gemerkt habe, ich tue mich nicht allzu schwer, sagen wir jetzt mal, Stärkung von mir zu finden oder positive Glaubenssätze. Es ist nicht so, dass ich sage, das ist jetzt überwiegend leichter wie ein Schattenkind, aber es ist ungefähr gleich leicht für mich zu sagen, quasi, das sind Dinge, die mich stören oder Glaubenssätze, die ich im Negativen habe und es gibt auch Glaubenssätze, positive, die ich habe und die finde ich beide ungefähr aufs gleiche Level, habe ich zumindest das Gefühl. Was mir schon gut gefallen hat, ist, das Schattenkind so ein bisschen zu verankern, das Sonnenkind zu verankern. So quasi, da hat sie so eine Übung gehabt, wo du quasi die Glaubenssätze laut aussprichst, wo du die an einen Ort zurückdenkst, wo du die wohlfühlst. Ich glaube, es gibt bei jedem Menschen so eine Situation, wo er so voll im Reinen mit sich ist. Also wo so pures Glück strömt. Jeder, der das nicht hat, finde ich mega schade.
Ja.
So. Und quasi du rufst das alles auf, damit du so einen Anker hast. So einen Anker, den du dann auch in negativen Situationen nutzen kannst. Und das finde ich eigentlich ganz gut. So,
hast du da so einen leicht wieder aufrufbaren Anker in dir gefunden? Also ich habe es lustigerweise zufällig gestern aus irgendeinem Grund, fragen wir nicht, wie das passiert ist, YouTube-Vortex, haben wir eh schon mal drüber geredet, bin ich auf einem Tennis-Video gelandet über die verschiedensten Rituale, was Tennisspieler haben, bevor sie einen Aufschlag machen. Und einer der krass ritualreichsten Menschen ist scheinbar der Rafael Nadal, der halt irgendwie sich jedes Mal vorm Aufschlag an die linke Wange, dann auf die Nase und dann die linken Haar hinter den Kopf und dann den rechten Haar hinter den Kopf. Und also der hat da echt ein Riesenritual jetzt mal. Hast du da so einen klar definierbaren Anker, den du auch wieder wie ein Ritual wiederholen kannst, gefunden, wo du sagst, hey, wenn ich immer zweimal auf die Nase greife und dann dreimal das linke Ohr streichle, dann entwickeln sich Glücksgefühle bei mir?
Ja, also ich bin sicher nicht so wie er, weil das haben wir ja schon im, ich glaube, das war Atomic Habits, oder also in der 1%-Methode war die Geschichte auch schon drinnen, quasi, wo das so personifiziert ist, dass es quasi der Körper schon weiß, okay, wenn diese Bewegung kommt, dann startet es. Aber ich habe definitiv, ich kann mal relativ gut über konkrete Erinnerungen oder Moment, kann ich mal Gefühle abrufen. Das funktioniert bei mir aber immer in beide Richtungen. Also ich sprich, habe ich eh auch schon mal erzählt, ich glaube in Overthinking, so, ich glaube, ich habe genauso das Potenzial für positive als auch negative Trigger. Aber ja, das klappt eigentlich schon relativ gut bei mir. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe in meinem Keller mein Musikstudio und wenn ich dann einen Song so zum ersten Mal fertig gemacht habe, nicht releasefähig, aber das erste Mal eine Demo durch habe und in diesem vollen Prozess bin. Es ist so 2 in der Früh und ich habe schon mega lang getan und ich ziehe die Kopfhörer letztes Mal auf und trans voll auf. Das ist das pure Glücksgefühl für mich. Also das ist so, wenn man denkt so, boah, für das lebe ich.
Ja.
Weil es einfach so geil gut tut. Aber wenn ich es vielleicht am nächsten Tag anhauche und man denkt, so also gut ist gar nicht, ist es egal, weil in dem Moment denke ich mir so, boah, mega. Und das ist so ein Gefühl, das kann ich relativ gut abrufen.
Ja.
So.
Das heißt, wenn du in die Situation versetzt, dann hast du gleich mal ein bisschen mehr Glücksgefühl.
Da habe ich gleich quasi, dann merke ich, wie positiv sich mein Bauch mal zumindest anfühlt. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich auch seine, das sage ich jetzt vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich finde, es ist schon voll wichtig auch, dass man sich seine Stärken und seine Werte definiert und zumindest ein bisschen griffbereit hat.
Mhm. Ja, das ist so. Auf jeden Fall gut.
Und finde deswegen auch dieses Sonnenkind an sich, dass ich sage, okay, das sind meine Stärken, da bin ich gut. Und das sagt sie ja später im Buch, das habe ich ja ganz spannend gefunden, du musst quasi deine Stärken und deine Schwächen erkennen und du musst ja zu ihren Borden stehen.
Mhm.
Und dann wird's gemütlicher. Und ich glaube, dass es Schattenkind oft deswegen stark wird oder dass man nicht happy ist, weil man zu seinen Schwächen eine schlechte Beziehung hat oder zu seinen Stärken eine schlechte Beziehung hat.
Mhm.
Weil wenn ich ja komplett in einem, quasi, wie wir vorhin gesagt haben, mit diesem Imposter, mit dem Hochstapler-Syndrom, wenn ich jetzt hergehe und die ganze Zeit quasi von mir das Gefühl habe, dass ich gar nicht so gut bin wie alle anderen Mornen, dann werde ich mir selber auch nicht gut fühlen. Das heißt, ich werde mir selber sehr wenig Stärken zuschreiben, weil nein, das kann ich alles nicht. Und deswegen glaube ich, wenn man für sich selber hergeht und sagt, nein, das sind meine Stärken und zu denen stehe und das sind meine Schwächen und da ist bei mir ein bisschen Augenrollen dabei, weil man denkt, ja, scheiße, das sind meine Schwächen, ist halt nicht gerade ein super Thema, aber sie gehören zu mir.
Und da stehe ich auch dahinter.
Genau, ja. Das glaube ich ist eine gute Strategie und das habe ich aus dem Buch ein bisschen mitgenommen. Für mich.
Apropos mitgenommen aus dem Buch, ist schon Zeit für ein Resümee über das Buch?
Definitiv. Sag mal gern du, jetzt habe ich so lange gequatscht, was dein, was dein Resümee ist.
Ich habe noch eine ganz kleine, lustige Anekdote hinterher aus dem Buch, die ich einfach beim Lesen sehr nett gefunden habe, wobei ich nicht finde, also ich verstehe nicht, warum das im Buch vorkommt, aber ich finde es nett. Und zwar hat sie die Überschrift Lektion in Sachen Schlagfertigkeit. Und da hat sie so ein paar echt gute Sprüche mitgenommen. Und ich habe einfach, wo ich das gelesen habe, so lachen müssen über Situationen, wo das einfach so gut gepasst hat. Also jeder, der das Buch vielleicht hat und sich noch nicht drüber getraut hat oder es noch nicht gelesen hat oder so, schlagt einmal Seite 250 auf oder geht in die Buchhandlung und schlagt Seite 250 auf. Das sind aber echt lustige Tipps, wie man schlagfertig reagiert. Und einer der besten Sachen ist, mit so einem Nonsens-Satz zu antworten. So wenn jemand irgendwie ein schlechtes Argument daherbringt und du antwortest im vollen Ernst, ohne die Miene zu verziehen. Ah ja, Und im Frühjahr ernten die Bauern die Spargel. So, das finde ich aber extrem geil. Ich weiß, das hat gerade überhaupt nichts mit dem Buch zu tun.
Ja, alles gut.
Aber es ist extrem lustig. Und das wollte ich nur untergebracht haben, weil es in meinen Notizen groß, fett, gelb markiert war. aber Resümee zum Buch. Auf jeden Fall ein interessantes Buch. Ich muss auch sagen, ich komme jetzt auf jeden Fall viel besser mit der Metapher des Schattenkindes und des Sonneskindes zurecht, weil wir ja am Anfang so ein bisschen drüber gesumst haben, dass wir mit dem Ganzen nicht so connecten. Jetzt, wo ich das ganze Buch durchgelesen habe, wo ich mich echt damit beschäftigt habe und drüber nachgedacht habe, glaube ich, komme ich damit zurecht, wenn ich in Zukunft über das rede oder über das nachdenke, darüber nachzudenken, okay, das ist jetzt irgendein Kindheitsthema und betrifft das jetzt mein Sonnenkind oder betrifft das mein Schattenkind? Wir haben ja auch die Frage gestellt, gehabt im Podcast, ob jemand einen besseren Vorschlag hat, der uns besser da, also ja, der am Ende des Tages uns zwar besser gefallen. wir haben auch Vorschläge bekommen, unter anderem zum Beispiel den Vorschlag vom guten Wolf und vom bösen Wolf, wo der gute Wolf, der ist mit, der dir die Energie bringt, der die davon treibt und der Kraft hat und ein starkes Tier ist. und der böse Wolf quasi aus Rotkäppchen, der die auffrisst und Energie kostet. Ich finde die Metapher gut, aber ich muss sagen, auch nicht viel besser als wie das Schattenkind oder wie Sonnenkind. Und nachdem ich mir jetzt so viel mit dem Thema Schattenkind und Sonnenkind beschäftigt habe, hänge ich wahrscheinlich in dieser Metapher fest.
Ich finde sie auf alle Fälle gut. Also mir hat das mit dem Wolf sehr gut gefallen, weil es ein bisschen lustigerweise was Erwachseneres hat.
Mm, ja, stimmt.
Mit dem kindlichen Charakter und nicht dieses plakative Sonne und Schatten. Aber trotzdem funktionieren für mich beide super mittlerweile gut, eben wie du sagst, wenn wir uns länger damit befasst haben. Würdest du das Buch weiterempfehlen?
Tatsächlich, ja. Und zwar hauptsächlich würde ich es weiterempfehlen wegen der Auflistung der Schutzstrategien, wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe. Ich finde das einfach total, habe das total interessant gefunden. Also nicht nur der Selbstschutzstrategien, sondern es gibt ja dann auch im positiven Teil die Schatzstrategien. Wobei die Schatzstrategien für mich persönlich jetzt mehr, da hat es mir oft auch gereicht, einfach die Überschrift zu lesen. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, ich weiß, was jetzt dazu kommt. Bei den Schutzstrategien war aber ganz viel dabei, weil man dachte, boah, ja, so habe ich das überhaupt nicht gesehen. Und okay, der Mensch reagiert deswegen immer so. Jetzt verstehe ich das, wieso der in dieser Art und Weise reagiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund trifft und der in einem bestimmten Moment immer so und so reagiert, da habe ich total viel mitnehmen können. Von dem her würde ich das Buch auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, der sich generell so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen will. Muss jetzt nicht einmal zwingend Selbstreflexion sein, aber es bietet sich natürlich am meisten an.
Ja, mir geht es genau gleich. Also ich würde das Buch definitiv weiterempfehlen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das Buch zum Zeitpunkt liest, wo man selber viel Lust drauf hat und wo man auch die Bereitschaft hat, quasi in das einzutauchen. Weil ich glaube, das ist sehr verleiteter, es verleitet dazu, wie es halt immer ist, wenn man sich selber befasst, dass man sich sehr oberflächlich damit befasst.
Ja.
Ich glaube auch, dass da diese ganzen Analogien mit Schattenkind und Sonnenkind eben alle dazu verleiten, dass man hergeht und sagt, wow, ja, bla bla bla.
So wie es uns am Anfang auch gegangen ist.
Genau. Ein bisschen, ja. Ich glaube, dass man da quasi mit viel Kopf, Hirn und Muße dran gehen muss. Bin mir nicht sicher, ob so gut ist, das Buch so schnell zu lesen. Wir müssen dann doch auch durch einen Podcast tun. Aber bei mir wird es auf alle Fälle im Regal stehen bleiben und ich kann mir durchaus sehr gut vorstellen, dass ich mir das Buch nochmal ausnehme und nochmal ein zweites Mal lese. Im eigenen Tempo mit viel Muße zum Detail. Weil ich glaube, dass es ersetzt auf keinen Fall eine Therapie. Es würde aber auf alle Fälle quasi eine gut begleiten oder ergänzen, beziehungsweise es begleitet einen selber gut, um einfach sich mal ein bisschen mehr mit sich selber und seine Prägungen zu befassen.
Auf jeden Fall.
Stichwort Therapie.
Stichwort Therapie.
Wir haben unsere 50. Folge, wenn wir es jetzt richtig gezählt haben, hoffentlich, nächste Woche ausstehend. Und haben da eine Gästin geladen.
Und zwar passend zum Thema haben wir uns eine Psychotherapeutin ins Boot geholt.
Willkommen, Stefanie Stahl.
Nein, das haben wir nicht geschafft. Wir haben sie tatsächlich angeschrieben. Kleiner Spoiler, ich weiß nicht, ob das schon offiziell ist, aber sie schreibt an einem neuen Buch.
Genau,
deswegen hat sie keine Zeit gehabt für uns.
Hat uns Head of Marketing von Stefanie Stahl. Ja, Stefanie Stahl hat Head of Marketing sehr beeindruckend.
Aber wir haben quasi die nächstbeste Psychotherapeutin, die wir gefunden haben, genommen, und zwar die Susanne Stocker, das ist in dem Fall jetzt eine Freundin von mir, und die wird uns dann nächste Woche besuchen und wir werden auch nochmal so ein bisschen auf das Buch eingehen und so ein bisschen auf das Thema.
Genau, also dann bis nächste Woche.
Kurzer Hinweis zum Schluss, bevor es vorbei ist. Wir haben ja auch eine Podcast-Aktivität.
Und zwar unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Also in rund 60 Minuten erlebst du eine geführte Übung, die dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Und zwar mit neuen Gewohnheiten. Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecher.at.
Bis zum nächsten Mal.